Gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Amen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr so einen Lobpreis durchlebt oder hinter euch gerade gebracht habt. Ich möchte dann am liebsten nichts mehr sagen. Für mich ist eigentlich schon alles gesagt. Der Lobpreis ist so voll Nähe und so voll Gottes Wort, dass ich eigentlich nichts mehr brauche. Und doch müssen wir weiter, doch sagt Gott, schaut hin auf das, was ich euch sage, weil das Leben hier ist nicht einfach. Wir machen heute wieder weiter mit der geistlichen Waffenrüstung. Wir sind immer noch nicht durch. Wir hatten schon eine lange Predigtreihe darüber. Es war eine Einstiegspredigt, wo ich dachte, einmal ganz naiv war, ich könnte in einer Predigt die ganze geistliche Waffenrüstung durchnehmen. Und tatsächlich kam ich noch nicht mal zum ersten Punkt. Und so sind dann nach und nach die einzelnen Teile entstanden. Wir hatten den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Helm des Heils, den Stiefel des Evangeliums. Wir sprachen schon über die Gefahren des Christenlebens mehrmals und wie wichtig es deshalb ist, über die geistliche Waffenrüstung Bescheid zu wissen. Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 10 und 11, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Gott weiß ganz genau, welchen Anfechtungen wir hier auf der Erde ausgesetzt sind. Er macht deutlich, dass wir es mit Mächten des Bösen zu tun haben. Das sind keine Hirngespinste oder wie manche Menschen denken, das wäre so ein Teil von so einem mittelalterlichen Aberglauben. Aber die Listen des Teufels, die dürfen wir nicht unterschätzen. Wenn er keine reale Macht wäre, dieser Teufel, bräuchten wir nicht wachsam zu sein, hätte Gott uns nicht gewarnt in seinem Wort. Dann könnten wir eigentlich in unserer eigenen menschlichen Kraft leben, dann hätten wir eigentlich gar nichts zu befürchten. Meine Erkenntnis, das Böse sieht selten böse aus, bis es sein Ziel erreicht hat. Gell? Dann sehen wir die Auswüchse, dann sehen wir die Auswirkungen und dann ist es meistens schon zu spät und der Schaden ist oft groß. Und da fällt mir dazu ein, 2. Korinther 11, 14, Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Er gibt sich als Engel Gottes aus. Bitte verstehe, die Mächte des Bösen, sie wollen die Kontrolle über unser Leben zurück. Darum sind die so in Gefahr, die mit Jesus gehen wollen, die gerade Ja gesagt haben und die noch warten mit dem ganzen Rest, noch mit Bibelstudium und Taufe und allem. Sie warten und das ist so gefährlich. Diese bösen Mächte wollen dein Leben zurück und sie sperren dir den Weg. Sie hauen dich voll mit Arbeit, dass du keine Zeit mehr hast für Gott. Zeit für sein Wort. Oder viele andere Dinge, die einfach dazwischen geschoben werden. Diese bösen Mächte, sie sind real und haben einen ganz enorm großen Einfluss auf dein Leben, wenn du es zulässt. Wenn du die Gefahren nicht erkennst und darauf reinfällst. Was sagt die Bibel hierzu? Epheser 6, 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und darum sagt Gott, ergreift diese Waffenrüstung, denn es ist nicht einfach, dem Bösen zu widerstehen. Und wir müssen fest stehen lernen. Wir können nur hoffen in der ganzen Waffenrüstung Gottes und in der Macht seiner Stärke, doch etwas erfolgreich zu sein, möglichst ganz viel. Wer selbst dem Kampf mit den geistigen Mächten des Bösen aufnehmen will, Oha, der befindet sich mit Sicherheit auf einem Weg der Niederlage. Wer glaubt, er kann das alleine bewältigen, das wird nicht gelingen. Gott sagt ja, er kämpft für uns. Warum kämpft er für uns? Weil er genau weiß, dass wir den Kampf nicht gewinnen können. Und deshalb müssen wir verstehen, dass die Waffenrüstung Gottes, die Kampfkleidung für den geistlichen Kampf, Jesus Christus natürlich selbst ist. Und wieder sind wir auf dem Punkt von Beziehung, von Nähe zu Jesus. Wer ihn aufgenommen hat, in wem er lebt, und wer in ihm lebt, der ist stark in der Macht seiner Stärke. Aber er muss die Kraft nicht aus sich heraus tun. Jesus ist wichtig. Versteht ihr, was wir durch die Verbindung durch Jesus alles haben? Und immer geht es wieder darum, zu bestehen, Widerstand zu leisten und das Feld behalten zu können. Heute geht es also um das Schild des Glaubens, Epheser 6, 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ich hatte noch eine Hoffnung für alle Bibelstelle dazu geschrieben. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungsvoll abprallen. Beim Schild des Glaubens, ihr hattet das im ersten Bild gesehen, vielleicht können wir das erste Bild nochmal zeigen, dieses Ding da. Wir sehen das manchmal in Filmen, wir sehen, dass es groß und rund sein kann oder viereckig sein kann. Das ist ein Symbolbild für die Waffenrüstung Gottes. Beim Schild des Glaubens dachte Paulus wohl an den großen römischen Infanterieschild, der etwa 1,20 Meter hoch ist. Das muss man sich mal vorstellen, 1,20 Meter hoch und 75 Zentimeter breit war und den ganzen Körper schützte. Und leicht waren die Dinge auch nicht. Sie waren aus Holz und mit Leder überzogen. Sie wurden oft in Wasser eingeweicht und mit ihnen Pfeile abzuwehren, die in Pech getaucht waren und dann angezündet worden sind. Da könnt ihr euch vorstellen, wenn die in den Körper gebohrt wurden, das waren Schmerzen und meistens tödlich. Sie dienten jedoch nicht nur der Verteidigung, diese Schilder, denn eine Reihe von Soldaten mit ineinandergreifenden Schildern, stellt euch vor, da stehen so 20 Mann nebeneinander, und angriffsbereiten Waffen, die konnten direkt durch die Reihe der Feinde durchdringen, wenn die sich zusammengetan haben. Jetzt überlegt euch mal das Übertragen auf Gemeinde. Weil dazu schreibt, lässt Gott sowas schreiben, damit das für uns sichtbar wird, was das für uns als Gemeinde bedeutet. Nur wenn Gemeindeglieder zusammenstehen mit ihrer ganzen Waffenrüstung, dann können sie den geistlichen Kampf irgendwie wirksam führen, egal ob das jetzt defensiv ist oder offensiv ist. Wir müssen abwehren, wir müssen angreifen. Mit was greifen wir an? Wir haben keine Dolche, mit denen wir Menschen ermorden. Wir haben Gottes Wort, wir haben Gebet, die mächtigste Waffe. Das kommt noch, das ist noch ein letzter Punkt in der geistlichen Waffenrüstung. Für die Gemeinde soll das wirksam sein, als Bild zusammenzuhalten, zusammenzustehen und den Feind kein Unheil hier treiben zu lassen. Wir haben die Angriffe, ihr Lieben, wir müssen nicht darüber reden. Wir wissen es, dass wir sie haben. Wir können ein Lied davon singen. Das Gute daran ist, ohne Kampf können wir das Siegen nicht üben. Ich will einfach wieder das Positive darin sehen, weil ja Gott aus allen Dingen das Beste macht, haben wir heute schon mal gehört. Ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, dass Gott aus allen Dingen das Beste macht. Auch aus den traurigen Lebenslagen, auch Gemeindesituationen, wir können das Siegen nicht üben, wenn wir diese Angriffe nicht hätten. Das Widerstehen Wir können es nicht üben. Stellt euch mal vor, wir hätten keine Herausforderungen. An was wollen wir denn wachsen? Deshalb brauchen wir eigentlich täglich so eine Portion Dinge, an denen wir üben können. Der Schild des Glaubens erschützt uns vor Angriffen des Teufels. Und eigentlich hat ja der Teufel seine Macht und sein Recht an uns Christen verloren, oder? Eigentlich hat er das Recht verloren. Aber er wird immer wieder versuchen, dich zu lähmen und wenn möglich kampfunfähig zu machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Überleg, wo in deinem Leben solche Dinge sind, wo du einfach kraftlos bist, keine Lust mehr hast, lieber nicht Gottes Wort liest, lieber nicht in die Gemeinde kommst. Was hindert uns daran, uns trainieren zu lassen, Widerstandskämpfer im Reich Gottes zu werden? Wie kann der Feind das eigentlich? Wie macht er das? Nun, erstmal durch Verunsicherung, durch Entmutigung. Ist ja eh nichts mehr. Ihr kennt diese Worte, die den anderen total entmutigen können. Durch Verführung zur Sünde, besonders nach geistlichen Siegen. Da wird man ganz schnell überheblich und dann wird man auch ganz schnell verführt. Und wodurch kommt das alles? Durch Unfrieden zu säen. Durch Worte, die zerstören. Das ist eigentlich eine extra Predigt, welche Macht Worte haben, alles kaputt zu machen. Sie bringen Kummer, sie bringen Sorgen, sie bringen Schmerz und sie bringen Leid. Sie bringen manchmal psychische Probleme. Man kann jemanden mit Worten mobben und total fertig machen. Sie bringen auch Unglauben, so nach dem Motto, bringt doch sowieso nichts, na siehst du, wo ist dein Gott? Hey, solche Worte dürften aus unserem Mund wirklich nicht kommen. Sie bringen Zorn, sie bringen Angst und Besorgnis und sie bringen einem dazu, aufzugeben. Worte können wirklich Schmerz zufügen. Sie können übelste Emotionen auslösen, die gar nicht schön sind. Sie können Leidenschaften entzünden, die auf der anderen Seite wieder zerstören. Worte haben Macht. Und glaubt mir, die feurigen Pfeile des Bösen, sie kommen gruppenweise manchmal angeflogen. Es beginnt oft ganz klein und plötzlich ist es eine ganze Gruppe, die infiziert ist. Den ersten kann man vielleicht noch schnell herausziehen, den ersten Pfeil, doch spätestens beim zweiten und dritten, da werden wir ernsthaft getroffen. Und dann heißt es, klug sein. Sofort, wenn feurige Pfeile der Entmutigung, der Niedergeschlagenheit, üble Nachrede, Kränkungen oder Verleumdungen kommen, sofort den Schild des Glaubens hochzureißen. Was heißt das jetzt, den Schild des Glaubens zu erheben? Nun, ich halte mir vor Augen, wer Gott ist, wer unser Vater ist, der souveräne Herr und König. Ich nehme bewusst die Verheißungen der Bibel in Anspruch, die Gott für Situationen gegeben hat, in denen wir wirklich angegriffen werden. Und ihr kennt das allermeiste davon. Allein der Psalm 23 ist voll davon. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann später, wenn ich auch wanderte im finsteren Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was glaubt ihr, wie oft ich diesen Psalm die letzten 2 Jahre gelesen habe? Und wie oft mein Schwiegervater ihn hören musste, wo er ihn zu Hause nicht hören wollte. Und ich bete ihn einfach für mich und sage, Herr, lass ihn auch in sein Herz dringen. Und dann weine ich und denke, Herr, was haben mich deine Worte getröstet? Sie haben mich getragen über diese schwierige Zeit. Oder Psalm 27, die ersten Verse. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und was habe ich gemacht? Ich habe mich gefürchtet. Menschenfurcht hatte ich. Ich habe gehört auf das. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich das Gott abgegeben habe und gesagt habe, Herr, ich kann das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Kümmer du dich drum. Ich kann nicht mehr. Und dann geht's weiter. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und dann kam wieder mein Bibelverse hoch, dass er mir wieder neue Flügel gibt, wie Adler, und mich über den Umständen schweben lässt. Und ich dachte, ach, wie dumm ich war. Ich habe es vergessen. Ich habe es wirklich vor lauter Kummer und Trost vergessen, was Gott mir zugesagt hat. Und eigentlich wusste ich, was er mir zusagt, das wird er auch halten. Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, ist auch nicht meine Aufgabe. Gott kümmert sich. So wie er mich hat die Folgen meiner Sünde spüren lassen, wird jeder die Folgen seiner Sünde irgendwann spüren. Wir brauchen nicht der Richter zu sein. Gott sei Dank. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Hat sich aber gefürchtet. Hat sich erst mal gefürchtet. Und dann liest du das und denkst du, oh, ja, Herr. Das ist so wie zur Mama laufen als Kleinkind. Ja? Du hast dich verirrt, du bist in Angst und du denkst, Mama, wo bist du? Oder Papa, wo bist du? Und du suchst und plötzlich findest du die Mama und Papa wieder. Ach, was ist das schön gewesen als Kind. Glaubt ihr denn heute anders? Warum laufen wir nicht zu unserem Papa? Dann würde sich mein Herz nicht fürchten. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Herr, hilf mir, hilf uns dabei. Und dann im Johannes gibt es noch ein wunderbares Wort, 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Das will Gott für uns. In der Welt habt ihr Bedrängnis, sagt er, aber seid getrost, ich habe die Welt doch überwunden. Vergessen wir das? Sei gewiss, ach so, die Frage war, was heißt das, den Schild des Glaubens zu erheben? Das sind wir wieder nah am Herzen Jesu zu sein, seinen Verheißungen zu glauben, das, was er uns zugesagt hat, uns daran aufzurichten. Und dann geht's weiter, sei gewiss, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Hey, vergiss das nicht. Wie oft höre ich immer wieder, ich habe wieder Fehler gemacht, Gott kann mich nicht lieben, bin ich gut genug und also solche Sachen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Und dass nichts, aber auch gar nichts sich von Gott trennen kann. Wir haben es heute schon mal gehört. Danke, Heiliger Geist, dass wir es jetzt noch mal hören. Was könnte mich trennen? Wenn Gott für mich ist, und das hat er uns zugesagt, wer könnte gegen mich sein, nur weil ich jetzt mal wieder angeeckt bin? So ist nicht Gott, so sind wir Menschen. Weiter, bleibt in dem Vertrauen, dass Gott in allem für dich sorgt. Glaubst du das nicht? Probier es mal aus. Gib Gott den ersten Platz im Leben und du wirst dich wundern, wirklich. Hab das Vertrauen, dass Gott in allem sorgt und dass er dir alles, wirklich alles zum Besten dienen wird oder dienen lassen muss. Oder wie heißt das in Römer 8, 28, gell? Ihr wisst, was ich meine. Ja, und das ist so. Das ist so. Vertraue, dass Jesus alles überwacht, dass er keine Fehler macht. Er überwacht und dass er der Herr ist und niemand sonst. Amen. Und er ist auch der Herr über die Gemeinde, nicht nur über dein Leben. Und im Moment wütet der Teufel und ist der Herr da draußen in der Welt über alles. Ja, er ist der Herr, aber über allem steht der Herr. Über allem steht Gott, über allem steht der, der über alles wacht und der seinen Plan, diesen Heilsplan durchziehen wird. Er hat alles im Blick. Wenn wir das alles konsequent tun, dann haben wir wirklich gute Chancen, von den Attacken des Teufels eben nicht lahmgelegt zu werden. Und die sind ja wirklich gut getarnt, diese Attacken. Liebe Geschwister, wir haben jetzt über den Schild gesprochen, doch es heißt ja Schild des Glaubens. Wir wissen, Glaube kommt durch das Wort Gottes. Wie viel Zeit schenken wir dem zu lesen? Unser Glaube bedeutet, Gott beim Wort zu nehmen und seine Versprechen ernst zu nehmen. Aus Gottes Perspektive können wir hinter Umstände blicken und wissen, dass der letztendliche Sieg schon errungen ist. Das wissen wir doch. Und wenn wir den Schild des Glaubens so anziehen, dann prallen die Brandpfeile des Feindes wirkungslos ab. Glaubt ihr das? Ich meine, dass wir, also ich weiß von mir, ich habe sehr auf die Umstände geschaut. Und das hat mich fast zerstört. Ich hatte einen Vers gefunden, mit dem Schild können wir die Pfeile des Bösen abwehren, sodass sie uns nicht treffen werden. Mit dem Glauben nehmen wir den Schutz von Jesus in Anspruch, sodass wir ständig einen himmlischen Bodyguard dabei haben. Ich fand das schön, himmlischen Bodyguard. Ja, auch okkulte Beeinflussungen, und es ist nicht wenig, weil viele nichts darüber wissen und denken, es wäre alles so ungefährlich, ob Yoga oder Kartenlegen oder sonst was. Oh wei, okkulte Beeinflussungen, Verfluchungen, Verwünschungen, Dinge, die man über sich selbst ausspricht. Man kann sich selbst verfluchen und man kann natürlich auch andere verfluchen. Deshalb sollte man ab und an mal beten, dass man sich gegen jegliche Flüche widersetzt und sie ins tiefe Meer wirft. Gott, nimm sie mir weg. Ich will die Verfluchungen von Menschen nicht annehmen im Namen Jesu. Und unterschätzt das nicht, was Menschen sich antun gegenseitig. Solche okkulte Dinge können uns aber nichts anhaben, wenn ich Jesus ganz fest in meinem Herzen habe. Und wenn ich dafür beten kann, Mensch, was gibt's leichter? Wir rasen zum Doktor wegen jeden kleinen Schmerzen, suchen Pillen. Dabei ist die stärkste Pille Jesus Christus selbst für unsere Probleme. Der Glaube, von dem Paulus hier spricht in Epheser, ist nicht die Gesamtheit der christlichen Lehre, sondern grundsätzliches Vertrauen auf Gott. Vertrauen auf seine wunderbaren Worte, dass er das wirklich wahr macht und umsetzt. Es ist absolut notwendig, dass wir ständig auf Gottes Wort und die uns gegebenen Verheißungen vertrauen. Wohl dem, der Erfahrungen damit gemacht hat, der will sie nicht mehr lassen, der will mehr davon. Wir wollen bewahrt bleiben von diesen ekelhaften, ständigen Versuchungen, vor diesen feurigen Pfeilen, die Satan ständig auf uns abschmeißt. Irgendwann werden wir dann schwach und wir werden entmutigt, das ist völlig normal. So viel Geduld haben wir nicht, so viel Kraft haben wir nicht. Es gibt so viel Verleumdung, es gibt so viel aggressive Attacken. Die Sünde befällt den Gläubigen immer dann, wenn er auf Satans Lügen und seine Vergnügungsaussichten hereinfällt. Und in dem Moment verwirft man einfach Gehorsam. Und was verwirft man denn noch gleich mit? Segen. Segen, den Gott dir schenken will. Bitte vergesst nicht, ihr habt alle Ja gesagt zu Jesus, die ihr hier sitzt. Man hat eingesehen, wir sind Sünder, wir brauchen Erlösung. Das Opfer am Kreuz ist genug und wir dürfen Jesus unsere Schuld bringen. Wir bekommen Vergebung, innere Freiheit und wir bekommen noch ewiges Leben geschenkt. Manche denken, ich habe doch alles getan. Und sie vergessen, dass jetzt der Kampf der Zurückgewinnung beginnt. Natürlich haben wir alles getan, dass wir erlöst werden. Aber hallo, wir wohnen noch hier auf der Erde, in der gefallenen Welt. Wir wohnen hier noch. Und der Teufel lässt uns nicht in Ruhe. Er will uns wieder auf die falsche Fährte locken. Er will uns zurück. Die Mächte der Finsternis, sie sind immer noch da und mehr als je zuvor. Und sie wollen die Gläubigen, die sich zu Christus bekannt haben, für ihre Art des Denkens und Lebens zurückgewinnen. Schaut auf die Getauften. und auf diejenigen, die durchgehalten haben. Aber schaut noch viel mehr auf diejenigen, die nicht durchgehalten haben und wieder in ihr altes Leben zurück sind. Ich denke, ihr seht genug. Darum ist es nötig zu widerstehen. Darum ist es nötig festzustehen, wie es in seinem Wort steht. Aber das können wir nicht alleine. Das schaffen wir nicht. Gut, dass Jesus für uns kämpft. Und ich habe mir gedacht, was könnte uns besser helfen als Gottes Wort? Und deshalb wollen wir jetzt einiges darüber lesen, Bibelstellen, die mir eingefallen sind, die man nennen könnte, die wichtig sind, damit wir eben nicht zurückfallen. Wer was mitschreiben möchte, der darf das gerne tun. Oder ihr könnt natürlich auch auf der Homepage die Predigt nochmal anhören. So, wir legen los mit Römer 12, 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Glauben wir nicht, wir können das selbst. Aber du darfst sagen, Herr, ich habe es verstanden, ich kann es nicht. Hilf mir dabei. Wenn du ihm das gibst, dann kannst du sicher sein, dass sich Dinge in deinem Leben verändern werden. Und bei mir war es immer so, und ich höre das auch ganz oft von anderen, dass bevor er mir was genommen hat, was nicht gut war für mein Leben, dass er mir etwas Besseres geschenkt hat und ich gar nicht gemerkt habe, wie das Alte weggeebbt ist. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wir sind hier nicht, um einmal in der Woche zum Gottesdienst zu kommen und uns gut zu fühlen, sondern wir sind hier, um jeden Tag unseren Dienst zu tun. Wir sind hier, um zu dienen, diesem großen Gott und damit auch den Menschen, auch der Gemeinde, wo immer er uns hinstellt. Aber wir sind hier, um zu dienen. Wir sind Nachfolger Jesu und wir sind nicht da, um den ganzen Tag am Swimmingpool zu sitzen, obwohl Gott uns das auch gönnt. Aber alles zu seiner Zeit. Römer 12, 13. Sorgt für alle in der Gemeinde, für alle, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. Das fand ich ja interessant. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Wetteifert in der Gastfreundschaft. Das heißt natürlich nicht, hey, ich kann das viel besser als du. Ich habe, guck mal, was ich alles aufgetischt habe. Nein, bestimmt nicht. Ist ein gutes Thema für den Bibelkreis, dass wir mal darüber sprechen. Eifersucht gehört eigentlich nicht in unser Leben, sondern Freude zu dienen und gern zu geben, dann dreht man sich auch weniger um sich selbst. Nächster Vers, 13,8 in Römer. Ich war halt in Römer drin, ja. Es gibt es bestimmt auch in vielen anderen Schriften. Bleibt niemand etwas schuldig. Bleibt niemand etwas schuldig, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt. Doppelpunkt, der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Das können wir nicht abtragen. Aber glücklicherweise gibt uns Gott so viel davon, dass wir auch so viel weggeben können. Und wir tun das gerne und es macht uns Freude. Römer 14, 12a. Ihr als Gemeinde seid Gottes Werk. Zerstört es nicht. Mein Mann hat natürlich die Klammer drin gelassen. Ich habe es vergessen zu sagen. Ich mache mir immer Gedankenstützen. Zerstört es nicht durch alles Mögliche. Durch zum Beispiel die Essensfrage. Kennt ihr das? Wir essen kein Schweinefleisch. Nein, ey, die essen Schweinefleisch. Ist das heilsentscheidend? Nein. Gott gibt uns Ratschläge, wie wir gesund leben können. Ja, die gibt er uns in seinem Buch. Aber haben wir das Recht, den anderen zu richten, über egal was er isst? Nein, jeder darf das selbst entscheiden für sich selbst. Oder dass wir uns streiten wegen Corona-Fragen, ist ein blödes Thema, ist nicht einfach und ist schlimm. Niemand mag das, aber ich bitte um Barmherzigkeit, trotz den nötigen Dingen, die wir tun müssen. Römer 15, 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Da stand jetzt nicht dabei, na der, der dir gut tut, der, der dich jede Woche besuchen kommt und mit dir Kaffee trinkt, nimm den an. Nimm den an, der mit dir zusammen irgendeinen Dienst macht, sondern ganz allgemein, nehmt euch einander an. Können wir das alleine? Nein. Wenn Gott uns die Liebe für den Nächsten nicht schenken würde, den anzunehmen, der vielleicht ganz anders denkt als ich, dann wäre schlimm. Ich bete darum, dass Gott mir Liebe für alle Menschen schenkt. Und Gott sei Dank hat er da schon ein ganzes Stück an mir gearbeitet. Ich wundere mich selbst, wie man Menschen, die einem vielleicht sogar Probleme machen, lieben kann. Das kann nur ein großer Gott. Und langsam begreife ich mehr und mehr, was es bedeutet, unsere Feinde zu lieben. Hey, das hättest du mir mal vor 30 Jahren erzählen sollen. Ich hätte gesagt, wie geht das denn? Ja, heute weiß ich, dass es geht. Nicht, weil ich so toll bin. Wir können das, weil wir einen großen Gott haben, der uns so viel Liebe schenkt, auch für den Andersdenken. Der nächste, Sprüche 7,2, behalte meine Gebote. So wirst du leben und hüte meine Weisungen wie deinen Augapfel. Hey, das ist Hammer, ne? Wir denken meistens gar nicht mehr drüber nach, was Gott so alles möchte von uns. Und warum sagt er das? Damit wir geschützt sind, damit wir bewahrt bleiben, damit wir auf einem guten Weg bleiben und damit wir nicht angegriffen werden können, nicht verführt werden können, weil er uns liebt. Er will nicht, dass wir Schmerz haben. Und im Psalm 111, Vers 10 steht, den Herrn stets ernst zu nehmen, damit fängt alle Weisheit an. Und wer es tut, beweist Verstand. Wer Gott ernst nimmt, der beweist Verstand. Haben wir noch eine? Hast du die Mosestelle auch? Da geht es um Josef. Sie sprachen aber untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Erinnert ihr euch, was die Brüder dem Mose alles angetan haben? Der hatte wirklich Gründe, um sauer zu sein auf seine Brüder. Der hätte sie vernichten können, der hätte es ihnen heimzahlen können. Aber es gab keine Rache von Josef, sondern er gab ihnen die Zeit. Und das finde ich so wichtig. Josef gab ihnen die Zeit, ihre Schuld zu erkennen und aufzuarbeiten. Wisst ihr, was da alles passiert ist? Als sie das erste Mal hinkamen in der Hungersnot, dann hätte der Josef gleich sagen können, aha, jetzt seid ihr da. Wisst ihr noch, was ihr mit mir gemacht habt? Nein, er hat sich nicht mal zu erkennen gegeben. Er hat ihnen Zeit gelassen und Gott hat ihm Weisheit geschenkt, wie er mit ihnen umgehen muss. Und sie hatten die Zeit zu erkennen, wo und wie sie schuldig geworden waren. Und Josef hat ihnen letztlich vergeben. Wichtig ist, dass die Brüder die Schuld erkannt haben, dass sie sie gesehen haben, eingesehen haben, und dann kommt das Ziel. Was ist immer Gottes Ziel? Versöhnung. Versöhnung. Wenn wir das hier hätten, oh weia, machen wir morgen 2 Gottesdienste am Samstag. Psalm 118, Vers 1. Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns und seine Liebe hört niemals auf. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, wofür soll ich denn danken? Diese Sache hatte ich gerade mit einer Frau aus dem Pflegeheim. Guck mal, wie ich hier sitze, im Rollstuhl. Ich habe gedacht, ich muss mal die Jane mitnehmen, damit sie sie ein bisschen aufmuntert und zeigt, wie viel Wunder Gott tun kann. Ja? Und ich habe jetzt schon so viele Stunden verbracht und sie hält daran fest, traurig zu sein. Und keine Zukunft zu sehen. Und ich bin gespannt, wie lange Gott mich noch hinschickt. Ich hoffe, dass wir dieses harte Herz, wie sowas kommen kann, wissen wir. Da braucht es nicht gar so viel. Aber wie man es aufbrechen kann mit Gottes Liebe, da brauchen wir Weisheit und wieder seine Nähe. Und ich bete für diese Frau fast täglich. Und ihr habt bestimmt auch solche Leute, wo ihr denkt, oh, hoffnungslos. Nein, es ist nichts hoffnungslos. Ganz im Gegenteil. Im Willen Gottes leben, das ist nicht einfach. Aber wenn wir es wollen, dann doch. Weil eigentlich brauchst du nur deinen Willen Gott zu geben, zu sagen, Herr, hilf mir dabei, und dann wird es auch so kommen. Die Bibel, vergesst das nicht, ist nicht dazu da, um unser Wissen zu vermehren. Sie ist dazu da, unser Leben zu verändern. Durch die Erkenntnis dieser Worte passiert so viel in uns, dass unser Leben wirklich verändert wird durch den Herrn. Aber dazu müsst ihr das Wort natürlich auch lesen. Man muss es schätzen lernen, man muss es inhalieren, einatmen, hören, was Gott euch sagt. Wie steht es manchmal geschrieben? Man muss das Wort kauen, verdauen, aufnehmen, damit was passiert in uns. Wir können nur hoffen, in der ganzen Waffenrüstung Gottes und in der Macht seiner Stärke erfolgreich zu sein. Wir brauchen darum täglich Gottes Wort, so wie ich Wasser zum Trinken brauche, so wie ich mein Essen brauche. Wir brauchen Gebet, also die Nähe zum Herrn. Wir brauchen Gemeinde, das Trainingsfeld schlechthin und Glaubensgeschwister, die ehrlich zueinander sind. Wir brauchen uns einfach untereinander. Amen.